uns Platz nehmen.
Wenn der Herr die Seinen rufe durch die Gnade meines Heilands, bin ich dort. Halleluja. Über Erwählung spreche ich heute. Es ist so wichtig, dass wir wissen, wem wir gehören und wo wir hinkommen und was unsere Zukunft ist, was uns Menschen erwartet. Du bist erwählt. Das ist meine Botschaft. Gott möge uns auch dazu segnen heute Nachmittag. Ich lade dich ganz herzlich zu den nächsten Themen hier im Haus. Ich freue mich, dass ich Gottes Wort predigen darf und versuche, das, was mir so auf dem Herzen liegt, weiterzugeben. Freitag wird das Thema sein, Suche die Wahrheit. Und am Samstag wird das Thema sein, Lebe im Licht. Und Sonntag wird das Thema sein, Begegne deinem Gott. Deinem Gott. Deinem persönlichen Heiland, deinem persönlichen Retter, deinem besten Freund. Mach dich bereit auf die Begegnung Gottes. Du bist erwählt, das ist meine Botschaft. Erwählung ist ein großes Thema der Bibel. Über 250 Mal steht das Thema Erwählung drin. Israel ist erwählt, die Gläubigen sind erwählt, Jesus ist ein Erwählter Gottes, Jesus wählte seine Apostel aus. Also Erwählung ist ein großes, großes Thema. Und wenn Gott einmal jemand ausgesucht und ausersehen und auserwählt hat, das ist dann eine Gnade, eine ganz besondere Gnade, erwählt zu werden. Was du hier bist heute Nachmittag ist auch kein Zufall. Es ist eine Erwählung. Zufall ist immer ein Pseudonym für Gott, wenn er nicht unterschreiben möchte. Oder Schicksal, genau das gleiche, verstehst du, das andere Alternativwort, wenn Gott nicht unterschreiben möchte. Du bist geboren und weißt du, eigentlich, als du gezeugt worden bist, das sind Milliarden von Samen gewesen, wo praktisch die Eizelle befruchten sollte und gerade der Starke, die Stärkere hat sich durchgesetzt. Du bist eine starke Person, auch wenn du ein Schwächling bist, auch wenn du gebrechlich bist. Dein Same deines Vaters, das hat einfach bewirkt, dass du geboren bist. Milliarden sind nicht geboren, die hätten auch geboren werden wollen, aber nein, du bist bestimmt gewesen von Gott, dass du dich durchsetzt, weil in dir so eine Energie drin war. Ich will leben, ich will runter, ich will auf die Erde. Und jetzt bist du da. Und jetzt musst du gucken, wie du durchkommst. Das ist dein Problem jetzt. Aber du wolltest leben. Verstehst du? Ich wollte leben. Du bist hier von Gott für die Herrlichkeit vorgesehen. Gott wusste, in dir kann ich alles investieren. Du bist nominiert worden. Du bist in die engere Auswahl Gottes gekommen. Dich will ich haben. Du bist erwählt. Denk drüber nach. Dein Sperma war das Stärkste und hat sich durchgesetzt. Und jetzt hängt es davon ab, dass du dich weiter in deinem Leben durchsetzt und nicht unter die Räder kommst und nicht verloren gehst. Es ist Gnade, du bist bevorzugt, du bist hier und du lebst und du solltest Gott danken für jeden Augenblick und jetzt weitermachen an dem Leben, was Gott dir gegeben hat. In Epheser Kapitel 1, Vers 11, ich werde viele Bibelstellen heute zitieren, damit du weißt, dass ich dir keinen Unsinn erzähle, sondern die biblische Wahrheit. Du bist erwählt. Du bist von Gott gewollt. Und hier heißt es in Epheser 1, Vers 11, in ihm sind wir Erben und als Erben eingesetzt worden. Gott wollte nicht, dass du was erbst, dass du was bekommst, dass du das, was der Satan verspielt und verloren hat, dass du in Besitz nimmst. Das ist Gottes Wille. Und wir sind dazu vorherbestimmt, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach seinem ewigen Ratschluss wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Gott hat dich gewollt, nicht dein Vater, nicht deine Mutter. Du bist kein Panschall und du bist kein Zufall und gar nichts. Verstehst du? Oder was auch immer, was die Leute manchmal erzählen. Ja, ich bin ja unehelich gezeugt worden oder meine Mutter ist vergewaltigt worden. Gott hat dich gewollt, egal unter welchen Voraussetzungen, unter welchen Umständen du zur Welt gekommen bist. Du bist nicht nach dem Willen des Mannes, steht in der Bibel einmal, sondern nach dem Willen Gottes in diese Welt gekommen. Das ist eine Erwählung. Und so, wir sind hier jetzt zum Lob Gottes, seine Herrlichkeit. Wir sind zum Lob Gottes, zu seiner Herrlichkeit. Egal, ob wir Nieten sind, ob wir versagt haben, ob wir erfolgreich sind, ob wir gesegnet sind oder ob wir verflucht sind oder verdammt sind, was wir auch immer sind, wir sind zur Ehre Gottes. Ich werde heute etwas sagen, wo du vielleicht schockiert bist. Du hast es vielleicht noch nie gehört, verstehst du, oder nur nicht daran gedacht. Du denkst, du die Braven, die Lieben, das sind die Gotteskinder. Gott hat jedes Menschenkind gewollt. Jedes Menschenkind, das über diesen Planeten Erde geht, ist von Gott gewollt. Von Gott gewollt. Du bist zu einem bestimmten Zweck hier. Weißt du, zum guten oder zum schlechten Zweck. Wir sind hier. Ich möchte vielleicht zuerst, dass du mal als Ganzes verstehst, was ich hier sagen will. Die Welt ist ein Theater. Auch die Welt Gottes. Auch das ganze Universum ist ein Theater. Verstehst du, da wird etwas gespielt und Gott teilt die Rollen ein. die der Mensch einnimmt. Weißt du, und wenn das Spiel vorbei ist, dann wirst du belohnt. Du hast gut gespielt, du hast guten Räuber gespielt, du hast guten, braven Mann gespielt, du hast den König gut gespielt. Verstehst du, du wirst belohnt werden für das Spiel, für das, was du getan hast in diesem Theater dieser Welt. Alles ist ein Theater. Ich will nur, dass du das Bild Theater vor Augen behältst. Und dann wirst du feststellen, dass Gott alle Rollen zugedacht hat. Und Gott hat allen Menschen eine bestimmte Rolle zugedacht. Und wenn du deine Rolle gespielt hast, dann geht das Leben zwar weiter. Du kriegst deine Entschädigung, dein Obolus. Aber du hast eine Sternstunde gehabt. Und wir erleben immer wieder in der Bibel Menschen, die haben eine bestimmte Rolle gespielt. Ob das Zachäus, der vom Baum runterstieg und dann ein bisschen was gemacht hat. So, manchmal stehen manche biblische Geschichten nur ein einziges Mal in der Bibel. Der Name erscheint nur einmal in der Bibel. Der hat seine Rolle gespielt, die von Gott zugedachte Rolle für dieses Theaterstück. Verstehe mich richtig? Ich will auch den Beweis antreten, dass von Gott jeder eine bestimmte Rolle zugedacht hat. Ob er jetzt dieser Simon von Kyrene ist, der das Kreuz Jesu trägt, ob er jetzt dieser Schech am Kreuz links ist und der andere rechts ist, verstehst du? Alle haben eine Botschaft, alle bringen was rüber. Und wir bringen durch unser Leben auch etwas rüber. So, wir sind zu einem bestimmten Zweck. Gott hat dich ausgesucht nach seinem Wissen, nach seinem Regiebuch, nach seinem Drehbuch. Da kommst du jetzt irgendwo rein. Im Lauf der Geschichte, im Lauf der Jahrhunderte, der Jahrtausende, was auch immer ist. Gott hat ein bestimmtes Wissen von seinem Plan. Das muss kommen. Es muss ein Adolf Hitler kommen. Es muss ein Napoleon kommen. Es muss ein, was weiß ich, ein Nero kommen, der die Christen verfolgt. Es muss ein Saul von Tarsus kommen. So auf der einen Seite als der Verfolger der Gemeinde Jesu und dann das große auserwählte Werkzeug Gottes. Verstehst du? Jeder spielt seine Rolle. Und dann ist die Rolle abgespielt, das Band abgelaufen und jetzt kommt jemand anders mit einem anderen Part an die Reihe. Du bist mit allem, was geschieht, bitte halt dich fest und unterstell mir nichts Negatives. Ich möchte das rüberbringen, was Gott mir gezeigt hat, was mir groß ist. Du bist in allem, was du bist, im Einklang Gottes. Auch wenn du ein ganz böser Kerl bist. Verstehst, auch wenn du ein Versager bist, auch wenn du riesen Erfolg hast, du bist im Einklang Gottes nach seinem Plan, in seiner Regie. Weißt du, auch wenn du nichts siehst und nichts verstehst, manche sind nur als Statisten im Theater, Zuschauer. Manche sind so einfach Mitarbeiter, die Bühnen aufbauen und abbauen, verstehst du? Und sonst, wir alle haben irgendwo eine Funktion in diesem gesamten Schauspiel Gottes. Und die Bibel sagt, wir sind ein Schauspiel der unsichtbaren Welt. Nicht dieser Welt, wir müssen dieser Welt nichts vormachen, aber den Engeln und den Dämonen, der Teufel soll sehen, tut er, guck mal, der ist durchgekommen und du wolltest nicht, du bist zu stolz gewesen, zu arrogant gewesen, du hast dir zu viel eingebildet, dass du besser wärst. Gott will der unsichtbaren Welt etwas durch dich und mich demonstrieren. Deshalb sind wir hier. Verstehe diese Erwählung. Erwählung ist nicht nur, dass du jetzt hier etwas Besonderes leistest. Du leistest vielleicht für 5 Minuten etwas Besonderes und den Rest kannst du vergessen deines Lebens. Dann plätscherst du dahin. Nur in aller Liebe. Ich will, dass du etwas verstehst und dass du nicht, ja, verrückt spielst und sagst, zu mir redet Gott nicht mehr. Guck mal, in der Bibel hat Gott vielleicht ein einziges Mal zu einem Menschen geredet. Und das war sehr entscheidend, dass er das, was Gott ihm gesagt hat, weiter sagt oder auch nicht sagt. Tut oder nicht tut. Du wirst eine ganz andere Einstellung bekommen, auch zu Menschen, die Problemmenschen sind. Problemkinder sind. Du wirst, auch die haben eine ganz große Rolle. Die haben von Gott eine Bestimmung, dir Probleme zu machen, dich in die Heiligung zu bringen, dich an Gott zu ziehen. Und der Teufel wollte vielleicht manche Menschen nicht, dass sie geboren werden, deshalb machen sie so Probleme. Und Gott hat diese Rolle zugedacht. So, und spiel deine Rolle, die du spielst, gut. Sei ein guter Baum, sei ein guter Esel, sei ein guter Gaul oder was auch immer ist. Was du tust, das tue richtig und von ganzem Herzen. Spiele die zugedachte Rolle von Gott, die er dir, mir, auf dem Leib geschrieben hat. Auf dem Leib geschrieben hat. Zum Beispiel Judas Ischariot. Was wäre Jesus ohne Judas Ischariot? Judas Ischariot hat eine ganz wichtige Funktion gehabt. Judas Ischariot hat die Erlösung herbeigeführt. Nicht der Herr Jesus. Der Herr Jesus wäre weiter durch Galiläa marschiert. Aber Judas Ischariot hat ihn verleugnet, verraten und so weiter. Er hat eine ganz wichtige Rolle in der Erlösung gehabt. Wir schimpfen den Judas, verstehst du? Das ist der böse Kerl. Nein, denk drüber nach. Matthäus 26, Vers 24. Jesus sagt, des Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, also praktisch wie im Drehbuch geschrieben steht, wie im Plan Gottes geschrieben steht, wie es in der Heiligen Schrift geschrieben steht. Die Heilige Schrift ist das Drehbuch Gottes. Er geht dahin, doch weht dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre besser für diesen Menschen gewesen, er wäre nie geboren. In aller Liebe. Und wäre besser für so manchen, er wäre nie geboren. Deshalb, die, die nicht geboren sind, die sind begnadigt. Die haben besondere Gnade, denen ist so viel erspart in ihrem Leben. Die müssen durch nicht so viel Tiefen gehen. In Johannes Kapitel 13, Vers 2 vom Judas Ischariot. Ich will, dass du, das ist das Schlimmste ja eigentlich, was wir so in der Bibel kennen über ja, falsche Bestimmung oder Missbrauch der Bestimmung. Und beim Abendessen, beim Abendmahl hier, als Judas, als der Teufel schon das Herz von Judas erfüllt hatte, von Judas Ischariot in sein Herz gekrochen ist, ihn zu verraten. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hat, auch den Judas. Und so weiter. Und dass es alles von Gott gekommen war. Und als es zu Gott ging, und da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und hat den Leuten die Füße gewaschen. Und dann sagte er zu Judas, Judas, was du tust, das tue bald. Er hat es nicht verhindert. Und nicht, Bruder Judas, ich werde für dich beten, dass das ja nicht passiert. Geh nicht zum Hohenpriester. Nein, was du tust, das tue bald. Steht in der Bibel. Jesus hat es gewollt. Das hat in der Regie Gottes hineingehört, in diesem Konzept Gottes. Jesus gibt dem Judas sogar noch einen Kuss. Mittendrin. Und Kuss ist ein Zeichen der Liebe, ein Zeichen der Zuneigung. Nicht nur Verrat, der Judas-Kuss. Wir haben das nur falsch ausgelegt. Er gibt einen Kuss und sagt, Freund, wie bist du zu mir gekommen? Wie hast du es fertiggebracht? Du bist 3 Jahre lang bei mir gewesen, hast bei anderen den Teufel ausgetrieben und jetzt machst du sowas. Wie kommt das? Mein Freund. Jesus war nicht auf Judas böse. Er war nicht böse. Er war auch auf Petrus nicht böse, als Petrus ihn 3-mal verleugnete. Er hat gesagt, Petrus, das wird kommen. Das steht im Drehbuch. Und bevor du mich 3-mal verleugnest, hat der Hahn schon gekräht. Und wusste ganz genau, was passiert. Verstehst du? Sogar alles war bis ins Detail im Leben von Petrus oder jetzt von Judas oder war auch immer geplant. Bis ins Detail. Und als Petrus den Herrn verleugnete, sagt, fragt der Herr den Petrus, Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Verstehst du, er hat ihn nicht gehasst und nicht abgelehnt. Die Schrift musste sich erfüllen. Weißt du, das Drehbuch der Bibel musste sich erfüllen. Bis in alle Einzelheiten, dass der Judas für 30 Silberlinge Jesus verkauft. All das musste sich erfüllen. Da stand alles drin im Drehbuch Gottes, im Plan Gottes. So auch bei dir gibt es keine Zufälle, glaub mir das. Du denkst, es ist ein Zufall, Katastrophe. Nein. Der Herr war auch nicht auf Paulus böse, als er ihn verfolgte. Weißt du, du musst vorstellen, wie der Herr Jesus dem Saul von Tarsus begegnet. Saul, Saul, weißt du, ich kann den Ton der Liebe hören. Warum verfolgst du mich? Was habe ich dir wehgetan? Was für habe ich dir verbrochen? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du meine Gemeinde? Warum verfolgst du meine Jünger? Warum machst du das? Und Saul dachte, ich eifere für Gott. Das gehört dem Drehbuch Gottes. Er hat für Gott geeifert, für seine Religion, für das Gesetz Moses. Und er hat falsch gemacht. Aber er wusste das nicht. In seiner Unwissenheit, sagt die Bibel, hat er das gemacht. Auch das gehört, dass wir manchmal Dinge tun aus Unwissenheit. Und das war von Gott. Dass Saul so weit gesunken ist, als ein Sünder, ein Verbrecher wurde, das ist von Gott im Drehbuch gewesen. Dass Moses ein Verbrecher wurde, stand im Drehbuch Gottes. Und in der Wüste flieht und dann in der Wüste umdenkt und was weiß ich, was er dort macht. Und gerade durch Saul von Tarsus, verstehst du, die Christen, wenn Saul von Tarsus nicht gewesen wäre, wenn er die Gemeinde in Jerusalem nicht zerstört hätte, die wären in ihrem eigenen Saft geschmort. Verstehst du, die Juden wollten nie raus in die Welt. Die wollten nie missionieren. Die wollten nie die Heiden evangelisieren. Das lag nicht in ihrem Konzept. Aber gerade dadurch, dass die Gemeinde zerstört wurde, dass die Christen sich zerstreut haben in alle Richtungen und die zerstreut waren, predigte das Evangelium und die Gemeinde entstanden und dann entstand auch oben in Antiochien eine Gemeinde und von dort wurden dann die Missionare ausgeschickt, auch Saul von Tarsus wurde nach Jahren später ausgeschickt, während sie den Gottesdienst in Antiochien feierten, sprach der Heilige Geist und sondert mir aus. Gerade diesen Verbrecher, Entschuldigung. Und er hat eigentlich für sich selbst den Boden vorbereitet. Die Gemeinde wäre nie entstanden in Antiochien, wenn er die Gemeinde nicht verfolgt hätte, die Gemeinde in Jerusalem zerstört hätte. Juden hatten kein Interesse für die Heiden. Aber Gott liebt alle Menschen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass wir alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und alles, die Gott lieben, alle Dinge dienen zum Besten. Und das Wort Alle musst du lesen und nicht nur das Beste, sondern alles dient zum Besten. Auch das Böse, auch das Negative. Schwer zu verstehen. Weißt du, wir sind gewohnt, so westlich zu denken. Weißt du, wenn du gesegnet bist, wenn du so hoch bist, dann bist du wirklich im Himmel. Aber nein, auch durch die Tiefe. Ich will nur eine andere Geschichte nehmen. Wir alle kennen das Buch Esther. Lies mal das Buch Esther. Hochinteressant. Das ist nicht nur Liebesgeschichte. Da ist eine Verbrechergeschichte auch drin. Dieser Haman, der will den Mardochai hängen und vernichten. Ohne Grund hasst er die Juden. Das war so der erste Adolf Hitler. Der hasst die Juden. Und der Mardochai, dieser stinkende Jude dort am Tor, verstehst du, es war ihm ein Ekel, wenn er denn jedes Mal da vorbeiging zum Palast, denn der wollte er weghaben. Und für den hat er schon einen Galgen gebaut und hat schon beim König zur Eingabe gemacht, die Juden müssen ausgerottet werden, die müssen alle gehängt werden. Mardochai hat ihm nichts Böses getan. In der Bibel heißt es nur, er war gerecht und gottesfürchtig und den wollte er loswerden. Verstehst? Und er sieht, was dabei passiert. Aber wie Gott schon arbeitet, da ist das kleine Mädchen Esther, die wird im Palast genommen, wird da monatelang parfümiert und erzogen und gedresst und was weiß ich, wunderbar zugerichtet, sie sollte einmal eine Kaiserin werden. Das passiert alles vorher. Und der Haman versteht nicht, wie hängt das Esther und dieser Mardochai, wie hängen die dazu zusammen. Weißt du, das ist alles so komisch. Soll das alles Zufall sein? Soll das alles Einbildung sein? Nein, und ganz und gar nicht. Es war Gottes Plan, dass alles so miteinander geht. Weißt du, Gott ist wie ein Schachspieler. Er hat die Regie und er platziert die Leute an dem und jenem Platz, wo was hingehört und wie was passiert. Gott arbeitet sehr planmäßig und sehr termingerecht. Dass sie zack, auf extra in Zeit, als die Zeit erfüllt wird, da passiert das. Durch die bösen Absichten des Hamans kam Gott und die Juden und Mardochai zu großen Ehren. Verstehst du? Durch die Mitarbeit Gottes. Und ich sage auch, guck mal, dass heute, dass wir den Staat Israel haben, diesen Judenstaat, das verdanken wir Hitler. Ohne Hitler wäre der Judenstaat nie zustande gekommen, in aller Liebe. Aber durch den Holocaust und alles, was passierte, die brauchen eine Heimstätte jetzt, endlich mal. Und 1948 wurde der Staat ausgerufen. In 1. Mose 37 bis 50, das ist eine Geschichte von Josef. Weißt du, Gott arbeitet sehr planmäßig. Die Erwählung, die Bestimmung, wie Gott arbeitet, dieses, ja, fantastisch. So gut kannst du nicht einmal ausdenken und dein Leben ausmalen und vorstellen. Es ist alles von Gott exakt geplant. Seine Geschichte, wenn du es so zuerst mal liest, ist es Katastrophe. Und genau das ist das Schöne im Theater, im Kino oder so, wo es Drama ist, wo Blut fließt, wo was Schlimmes passiert. Und da bibern die Leute, wie geht die Geschichte aus? Bei Gott haben alle Geschichten ein Happy End. Das ist Bestimmung, das ist Erwählung. Verstehst? Hat ein Happy End. Seine Geschichte, diese Katastrophe, seine Träume wurden zuerst einmal, ja, alle ausgelöscht. Er wurde sogar für seine Träume bitter bestraft. Fast mit dem Leben hat er bezahlt. Derjenige, der Träume, der Visionen hat, der muss durch die Hölle manchmal gehen. Und er fragt sich, warum passiert mich? Wir haben alle eine Bestimmung für unser Leben. Wir werden krank, todkrank verlieren. Ich habe jetzt die Tage gelesen von einem Pastor, das ist vor 150, 200 Jahren, der hat in 14 Tagen alle 4 Kinder verloren. Und dann hat er so sein Hocker da am Grab hingestellt und hat einfach nur noch den Tod betrauert. Und man fragt sich, warum? Warum passiert so vieles? Und wir fragen manchmal, aber Gott hat eine Geschichte da drin. Gott hat einen Plan, dass wir denken, Mensch, wie kann Gott das alles zulassen? Denk an Hiob. Denk an diese Geschichten. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Gott macht Geschichte. Auf andere Art und Weise, anders als wir denken. Und auch Jakob wird sich oft gefragt haben, warum muss das mit meinem lieben Josef passieren? Warum muss das wilde Tier ihn zerreißen? Der wusste gar nicht, was da alles gespielt wird. Die Zusammenhänge. Hier musste eine alte Geschichte noch aufgearbeitet werden. Weißt du, der Jakob hatte sich mit dem Esau versöhnt, das ist alles okay, aber er hat sich mit dem Jakob nicht versöhnt. Der Isaac, der Vater ist gestorben, als er da während der Mesopotamien 21 Jahre zubringt. Der konnte nicht schnell in Urlaub fahren, dann nach Kanaan. Und da musste eine alte Rechnung bezahlt werden, der Betrug an seinen blinden Vater. Und du siehst, manchmal passieren Dinge, da werden Dinge aufgearbeitet auf mysteriöse Art und Weise. Er hat einen Vater betrogen und 10 Söhne haben ihn betrogen. 10-fach. Das rächt sich alles. Und da wird diese alte Geschichte aufgearbeitet. Nur nebenbei. Da wird Versöhnung geschafft und Versöhnung vorbereitet. Gott nützt negative Vorfälle, um in unser Leben einige Dinge zu bereinigen. Verstehst du, wir fragen uns, mein Gott, warum muss mir das passieren? Und da wird deine Geschichte, jeder seine Geschichte aufgearbeitet. Und er hat wieder gut gemacht, steht in der Bibel. Alles macht Gott wieder gut, auch durch schlimme Sachen. Gott bügelt die Sachen einfach durch negative Sachen gut. Lies mal 1. Mose 50, Vers 19. Josef sprach, als der Vater gestorben ist, sprach zu seinen Brüdern, fürchtet euch nicht, siehe, ich stehe hier an Gottes Statt. Ihr habt Böses mit mir vorgehabt, aber Gott gedachte es gut mit euch zu machen und zu tun, wie es an diesem Tag ist, nämlich, dass ihr alle am Leben bleibt und nicht nur ihr, sondern die ganzen Ägypter. Weißt du, Gott hat schon im Voraus Jahrzehnte in der vorlaufenden Gnade einfach vorbereitet, dass die Ägypter nicht verhungern und dass der Jakob und seine Familie nicht verhungert. Und weißt du, Gott wusste, dass eine Katastrophe kommt. Und Gott weiß, was auf diese Welt zukommt. Und er weiß, wie er manchmal in unserem Leben Vorbereitung treffen muss. Vorherbestimmung und Vorbereitung, das ist alles Plan Gottes. Und jeder Mensch hat eine Berufung für sich und für die Menschheit. Nicht nur für sich. Du denkst manchmal, ja, das ist für mich. Nein, wir sind auch für die Menschheit da, für andere Menschen, für die Gesellschaft. Und alles auf dieser Welt hat eine Bestimmung, ist zu etwas bestimmt, für etwas und für irgendjemand bestimmt. Du bist für irgendjemand hier auf diesem Planeten. Und Sorgenkinder, egal wie, ledige Kinder, Problemkinder, sind von Gott besonders vorgesehen für einen bestimmten Zweck. Das weiß der liebe Gott. Aber das weiß auch der Teufel. Deshalb, die sollten nicht geboren werden. Denk an Moses. Moses sollte Israel aus der Gefangenschaft führen. Und deshalb der Pharao, die Wahrsager vom Pharao haben gesagt, da wird einer kommen aus der Mitte der Israeliten und der wird unser Reich zerstören. Deshalb alle Knaben, die jetzt geboren werden, die müssen vernichtet werden. Da darf kein Junge überleben. Und trotzdem, im Palast wächst dieser Bengel da auf. Gott erzieht, Gott hat das vorbereitet. Der Teufel wollte den Moses verhindern. Er durfte nicht geboren werden, er durfte nicht überleben. Aber Gott machte den Fluch zum Segen. Und ich sage in deinem Leben, schau genau hin, der Fluch, der in deinem Leben anscheinend ist, Fluch ist, du schimpfst und regst dich auf, aber Gott will daraus einen Segen machen. Moses wurde zum Verbrecher. Er wurde zum Verbrecher. Er musste fliehen, war gescheitert, kam in die Wüste. Und dort, ja, da sitzt er da und fragt sich, mein Gott, die ganze Ausbildung, der ganze Training, die ganze Dressur, alles vergeblich und umsonst? Nee. Er hat sich selbst den Weg verbaut. Weißt du, und Gott lässt auch manchmal zu, dass wir uns selber den Weg verbauen. Unser Glück vermasseln. Wir sind oft selbst an der Geschichte schuld. Moses war hier selber schuld an seiner Geschichte. Der hätte auch sagen, kommt, die Israeliten, gebt mich Buckel runter. Verstehst du, das interessiert mich nicht. Nein, er hat plötzlich Mitleid bekommen. Sympathie oder was auch immer ist. Der Teufel will das Leben zerstören, die Menschen zerstören, ihnen das Leben verbauen, die Menschen in Verruf bringen, Macht raffiniert, Leute, die so Karriere haben, so Bilderbuchkarriere vielleicht manchmal, weißt du, da werden sie diskriminiert, da werden sie schlecht abgestempelt. Thomas der Zweifler, verstehst du? Oder was auch immer, verstehst du in der Geschichte? Da wird ein Etikett verpasst und das ganze Glück ist kaputt und du sagst, mein Gott, warum? Aber Gott weiß es, warum das ist, damit vielleicht du Platz machst für jemand anders, der dann deinen Platz einnimmt. Oder der Teufel versucht, dass die Menschen verstümmeln, krank werden, verderben, sie verschulden, verarmen oder sie fliehen müssen und alles verlieren. Gott führt es. Und während sie in der Fremde sind, da gebraucht sie Gott. Wir haben einen Evangelist, Jost Müller-Buhn, der auch einige Bücher geschrieben hat und oft bei mir in der Gemeinde war, solange er noch da war und fit war und reiste. Der hat ein Buch geschrieben, das war eines seiner ersten Bücher, die aus dem Osten kamen. Und da arbeitete ein Thema auf, dass fast alle Pfingstpastoren in Deutschland, die kamen alle aus dem Osten. Interessant, wie Gott die Flüchtlinge aus dem Osten, dort gab es Erweckungen im Osten, und die Leute aus dem Osten brachte und überall, in allen Gemeinden, und wenn du heute noch anschaust, sind manche gesegnete Pastoren, die kommen alle aus dem Osten. Und fragst, warum? Warum ist das so? Damit Gott zu Schanden mache, das, was etwas ist. Gott hat so sein Theater, verstehst du, für die unsichtbare Welt. Das, was nichts ist, das hat sich Gott erwählt. Das ist Vorausbestimmung. Das, was nichts ist, damit er zu Schanden mache, was etwas ist. Wir können die Geschichten angucken, wo wir wollen. Der Mann in Gadara, dieser Verrückte, den man in Ketten gelegt hat, an die Gräber, auf dem Friedhof haust, der am Friedhof aussah, und keiner kam mit ihm zurecht. Und diese Geschichte, also das zeigt die Macht Jesu. Jesus fährt wegen einem einzigen Besessenen nach Gadara, besucht ihn, macht ihn frei und dann fährt er wieder zurück. Oder den Bauern, dem die Schweine gehören und die Schweine da ins Meer stürzen. Wegen einem einzigen Menschen. Jesus kümmert sich um einen einzigen Menschen. Aber das ist ein Drama, ist ein Bild, ein Theaterstück. Und wir predigen und erzählen den Leuten das Evangelium. So arbeitet Gott. Halleluja. Wegen einem einzigen Menschen geht er manchmal weite Wege. Fährt über den See, bringt sich selbst in Sturm, in Schwierigkeiten, bringt eine ganze Gemeinde in Probleme. Das war der Herr Jesus, er bringt eine ganze Gemeinde in Probleme, als sie dort auf dem Meer waren und der Teufel sie unterkriegen wollte. Oder ein anderes Mal, da steht es, und Jesus ging durch Samaria, als die Samariten besuchte dort am Brunnen. Er ging durch Samaria. Oder die Schreiber haben es geschrieben, er musste durch Samaria gehen. Jesus musste nicht durch Samaria gehen. Er hätte auch einen Umweg machen können, am Jordan oder am Meer entlang, aber er musste nicht durch Samaria gehen. Aber er geht durch Samaria wegen einer einzigen Frau, die von Gott eine Bestimmung hat, damit die ganze Stadt Samaria zu Jesus kommt. Die sitzt da, wir kennen ja diese Geschichte, hol deinen Mann, und dann holt sie die ganze Stadt raus, nicht nur den Mann, sondern alle Männer aus der Stadt raus. Und sagt, draußen, da sitzt einer, der hat mir alles gesagt. Manchmal verstehen wir die Geschichte nicht. Ich denke nur an die Geschichte von Naaman. So eine ähnliche Geschichte. Da sind die Assyrer rausgefallen, haben Gefangene genommen aus Samaria. Und dieses kleine Mädchen beim Naaman, die sagte, wenn mein Herr, er war aussätzig, der Naaman, wenn mein Herr in Samaria wäre bei den Propheten, unser Prophet hat eine große Kraft, der könnte ihn heilen. Dieses kleine Mädchen kam im richtigen Augenblick, am richtigen Platz und sagte den richtigen Menschen die Botschaft in Samaria. Und da geht er hin. Zuerst will er nicht das tun, was der Prophet sagt, aber dann wird er geheilt, kommt nach Hause wie ein junger Mann. Tolle Haut, keine Pickel, kein Aussatz mehr, gar nichts. Jeder hat seine Sternstunde, jung oder alt. Die Frage ist wann. Wann ist deine Sternstunde? Wann war deine Sternstunde? Oder kommt vielleicht noch deine Sternstunde? Wir sind für eine besondere Sternstunde geboren. Ich denke, Ananias in Damaskus. Oh Gott, ich möchte ein Segen sein. Mach mich zu einem großen Segen. Gebrauche mich, Herr, dass ich einen großen Fisch ans Land ziehe. Und dann kommt der Saul von Tarsus. Und dann liest du nichts mehr von Ananias. Nichts mehr. Die Geschichte ist weitergegangen. Aber die Geschichte ging mit Saul von Tarsus weiter. Manchmal müssen wir wegen einem einzigen Menschen in eine Stadt ziehen. Wir müssen eine bestimmte Arbeit tun oder irgendetwas Besonderes machen, vielleicht eine Reise unternehmen oder ja, irgendwo hingehen, wo wir gar nicht hingehen möchten. Denk an Jona. Was war die Vision von Jona? Der haut lieber ab nach Tarsis. Aber Gott hat ihm gesagt, geh nach Ninive. Und dann hören wir von Jona überhaupt nichts mehr. Aber es war seine Sternstunde. Und jeder Mensch hat von Gott eine bestimmte Sternstunde. Alle Geschichten in der Bibel, die waren extra für die Geschichte da, die biblische Geschichte, für die Offenbarungsgeschichte Gottes, für die Heilsgeschichte. Ohne der wäre es gar nicht denkbar, diese Heilsgeschichte. Wir würden Jesus nicht verstehen. Verstehst du auch Simson zum Beispiel, wo der Dummheiten gemacht hat, eigentlich verraten hat, wegen seiner Haarlocke, wo seine Kraft steckt. Auch diese negativen Geschichten haben in der Bibel eine Bedeutung. Plötzlich sind diese Leute weg und da geht die Geschichte weiter und Gott zeigt, mit seinem Tod hat er mehr gerettet, mehr geschlagen als sein ganzes Leben lang. Jesus durch seinen Tod hat mehr erreicht und mehr bewirkt als in seinem ganzen Leben. Immer wieder kommen noch Menschen zum Glauben, obwohl er schon längst tot ist und längst beim Vater ist. So, wenn wir verschwinden, nicht mehr da sind, weißt du, unser Auftrag geht weiter. Die Geschichte wird weitergehen. Und Gott gibt Und diese Erwählung ist schon im Mutterleib drin. Glaub doch nicht, dass du jetzt erst, nachdem du dich bekehrt hast, dich wiedergeboren bist und so weiter, jetzt kommt meine große Sternstunde. Nein, Gott hat uns im Mutterleib zubereitet. Johannes der Täufer im Mutterleib zubereitet. Nicht erst, als er da im Jordan tauft, das war seine Sternstunde, als dann der Herr Jesus kommt und er ihn tauft und dann sagte, das ist das Lamm Gottes und dann verschwindet er von der Bildfläche. Das Theater ist zu Ende. Schauspiel ist zu Ende. Jetzt kommt jemand anders. Die Johannesjünger verlassen den Johannes und wenden sich an Jesus und folgen Jesus nach. Ich muss abnehmen und der muss zunehmen. Nachdem deine Sternstunde gewesen ist, beginnst du abzunehmen. Ob du das glaubst oder nicht, aber so ist es. So, denk an die heiligen Frauen in der Bibel. Zuerst einmal unfruchtbar und leben bis in fast 100 Jahre, haben keine Kinder, wünschen sich Kinder. Ihr Leib war verschlossen. Die Kinder sollten gar nicht geboren werden. Der Teufel wollte verhindern, dass ein Isaak geboren wird, dass ein Jakob geboren wird, dass ein Josef geboren wird. Der Teufel wollte alles verhindern, setzt alles dran. Sie sollten nicht kommen, aber sie kamen. Jesus sollte nicht kommen. Verstehst du, der Teufel wollte alle Türen verrammeln, verriegeln, das Haus Davids auslöschen, aber blieb immer meist. Da blieb sogar einmal ein kleiner Junge übrig. Irgendwo ist er entführt worden und das überlebt. Und dann war er wieder in der Segenslinie von David. In Epheser Kapitel 1, Vers 5 weiter. Er hat uns bestimmt, seine Kinder zu sein und seine Kinder zu bleiben. Das ist unsere Bestimmung, dass wir seine Kinder sind und seine Kinder bleiben. 5. Mose 7, Vers 7. Nicht weil, sagt Gott über Israel, nicht weil ihr mehr wert oder besser wert als alle anderen Völker, hat euch Gott erwählt und sich euch zugewandt. Nein, ihr seid das kleinste Gesindel, das kleinste Volk, verstehst du? Ihr seid nichts Besonderes. Gott hat euch nicht wegen eurer Größe oder eurer Intelligenz oder eurer Vielseitigkeit oder eurer Frömmigkeit erwählt. Nein. In Römer Kapitel 8, Vers 30. Welche er berufen hat, die hat er auch verordnet. Die hat er auch gerecht gemacht. Welche aber gerecht gemacht hat, die hat er auch herrlich gemacht. Gott hat sie rausgesucht. Du spielst heute die Rolle. So wie du bist. Du spielst heute die Rolle. In London ist es passiert, so um die Jahrhundertwende ist es passiert, da steht ein Maler, guckt die Leute so an und braucht irgendwie so ein paar so Typen, die er malen könnte. Und da sieht er einen Bettler. Er sieht einen Bettler, der so bettelt, verkommen, zerdreckt, verwildert. Der sagte, könnten Sie hier meine Karte, können Sie zu mir dann und dann in mein Atelier kommen und ich möchte Sie malen. Dann ist er ganz aufgeregt. Er geht da in Leihanstalt und leiht sich den Zylinder, an zwei Reiher und dann kommt er dort zu dem Maler und sagt, wer sind Sie? Sie haben mir doch die Karte gegeben, ich soll zu Ihnen kommen zu malen. Sagt er, nicht so, ich wollte Sie so haben, wie ich damals Sie auf der Straße gesehen habe. Verwildert, vergammelt, verkommen. Solche Typen brauche ich. Und genau das ist, was Gott braucht. Gott braucht uns nicht, dass wir uns schöner machen, besser machen, uns irgendwie noch, ja, uns qualifizieren. Er will so kommen, wie wir sind. Billy Graham hat immer gerne in seinen Kreuzzügen ein Lied gesungen, das musste immer überall gesungen werden, wo er evangelisiert hat. So wie ich bin, so muss es sein. So komme ich her, Herr. Nicht, dass ich mich schöner mache, besser mache. So wie ich bin. So will dich Gott haben. So wie du bist. Verdorben, verkommen, verludert. Verstehst du? Egal, wie ich das nennen könnte, so darfst du zu Jesus kommen. Und sonst musst du kommen. Er macht nachher was aus dir. Er pinselt und malt und sagt, so, das ist dein Bild. Zachäus, du Lump. Oder du blinder Bartimäus. Oder du Aussätziger da. Verstehst du? So will uns der Herr haben. So wie ich bin. So muss es sein. So lass es sein. Lass Gott dann an dir arbeiten. Und dann lass du die ganzen Pickelchen und Macken von dir weg. Römer 8, welcher berufen hat, die hat auch verordnet, die hat auch gerecht gemacht, welcher aber gerecht gemacht hat, die hat er auch herrlich gemacht. Weißt du, Erwählung ist eine Begnadigung. Die kann man nicht verdienen. Dich will ich haben. So ein Typ, so eine Bettlerin an der Straße, wie unsere Bettlerin, die immer wieder hierher kommt, verstehst du? Da sitzt sie den ganzen Tag da in der Sonne und dann kommt sie, verstehst du? Und Gott liebt die. Und dann ist sie selig, wenn sie nüchtern da ist und bei uns zu uns kommt. In aller Liebe, der Herr liebt solche Menschen. Da muss man sich nicht schöner machen, besser machen, sich qualifizieren. Erwählung ist ein Gnadenakt. In Apostelgeschichte 13, als Paulus in Kleinasien predigt, Apostelgeschichte 13, Vers 48, alle kamen zum Glauben, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Jetzt denkst du nur, ah, der und der und die und jener. Nein, das ist ganz was anderes gemeint. Alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, das waren die Heiden. Die Heiden waren zum ewigen Leben bestimmt. Und bei denen war große Freude, als Paulus sagt, du Geschwister, ich muss euch eine große Wahrheit heute Nachmittag sagen. Gott hat Gnade mit den Heiden. Gott will, dass den Heiden geholfen werde, dass alle Menschen zum Glauben kommen. Und das ist, dass sie alle zum ewigen Leben kommen. Gott bestimmt uns für unser Leben. Und er bestimmt uns, dass wir errettet werden, dass wir Kinder Gottes werden, wie auch immer. Dass Gott bestimmt, wie lange du lebst oder wie kurz du lebst. Oder wie gesegnet du führst. Wir haben in der Bibel den Jakobus. Das ist kurze Zeit, nachdem wir die ausgesandt worden sind, vom Herodes ermordet worden. Und dann wollten sie den Petrus auch morden, aber Petrus, Gott hat Gnade geschenkt, dass er aus dem Gefängnis rauskam. Und dann ist unser Johannes, der ist fast 100 Jahre alt geworden. Verstehst? Und Jesus sagt, was geht dich das an, wenn ich will, dass er lebt, bis dass ich wiederkomme, das geht dich gar nichts an. Jeder hat seine eigene Bestimmung für sein persönliches Leben. Jeder hat eine bestimmte Rolle. Die einen laufen vom Kreuz weg, die anderen tragen das Kreuz. Verstehst? Jeder hat eine bestimmte Rolle. Und das ist so wichtig, dass wir das erkennen. Das ist normal. Das hat Gott so gewollt. Damit wir unsere Menschlichkeit entdecken und finden und unsere Rolle spielen. Die Bestimmung steht fest, die Gott festgelegt hat für dein Leben. Erstens mal, er will, dass allen Menschen geholfen werde. Auch dem Lump. Dem Süfke. Oder wer auch immer sein mag. Dass er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Dass er gerettet wird. Gott will, das ist Gottes absoluter heiliger Wille. Das ist seine Bestimmung. Und Gott bestimmt über uns. Geschwister, als ich das vor Jahren begriffen habe, nach meinem Studium, weißt du, ich konnte kaum verstehen, wie ist es möglich, Gott bestimmt mich zum ewigen Leben. Er kommandiert, ihr habt auch gar keinen freien Willen. Und ich muss euch ehrlich sagen, Gott hat alles bestimmt auf dieser Welt. Er bestimmt alles, auch heute noch, ob du es mir glaubst oder nicht. Muss mir gar nicht glauben. Saat und Ernte ist bestimmt. Verstehst? Im Frühjahr und Herbst. Du weißt, die Jahreszeiten, alles ist bestimmt. Die Zugvögel, wann die in den Süden gehen, wann die wieder zurückkommen, alles ist von Gott bestimmt. Das Leben ist eine Bestimmung. Du kannst dich abstrampeln, so viel du willst. Du wirst geboren, wenn du reif bist, also Mutterleib verlässt oder Kaiserschnitt frühestens. Verstehst du, wirst geboren. Da kommt die Kindheit, da kommt die Jugend, da kommt das Alter. Und dann kommt der liebe Tod. Ist alles bestimmt. Ich habe heute noch mit jemandem gesprochen, hat mir einen Traum erzählt und hat mir diese Person erzählt, was sie geträumt hat und so weiter. Ich habe gesagt, Schwester, willst du die Wahrheit wissen? Ich sage dir die Wahrheit. Du wirst geschockt sein, wenn ich dir die Wahrheit sage. Du hast geträumt. Dein Tod steht vor der Tür. Du wirst sterben. Du hast das Alter. Mach dich bereit. Schick dich deinem Gott zu begegnen. Bestelle dein Haus. Ja, aber ich weiß, dass ich sterben, dass ich manchmal so dran denke. Ich habe schon andere Träume gehabt von meiner Mutter und von meiner Großmutter. Die haben mich zugewunken, mich gerufen. Die sind alle schon im Himmel. Ich habe gesagt, die erwarten dich ja. Du bist ja für die Herrlichkeit bestimmt. Du bist nicht bestimmt, dass du hier ewig lebst. Diese Person ist über 80. Und denkt, sie wird noch ewig leben. Ja, kein Mensch will sterben. Aber es ist so wichtig, dass Gott uns warnt. Und wir gehen auf die Ewigkeit zu. Alle, jeder Einzelne. Alte Leute müssen sterben, junge Leute können sterben. Der Tod ist als nächstes. Wachstum hat eine Bestimmung. Tag und Nacht, das sind ewige Bestimmungen. Und das ist schon eine ganze Menge an Bestimmungen. Aber eigentlich, du kannst dich nicht mal drehen. Da heißt es, jeden Faden, den ich drehe, jedes Stückchen, was ich tue und so weiter, alles deinem Gott zu ehren, meinem Gott zu ehren. Wir tun alles nur aufgrund des Willens Gottes. Wir leben nur von einer göttlichen Bestimmung. Alles ist von Gott bestimmt. Jedes Land, jedes Volk hat seine Bestimmung. Jedes Volk hat sein Charisma. Die Deutschen, die sind die Dichter und Denker. Und die Italiener, ihre Opera. Die Franzosen, das Essen. Ja, die Russen, die slawische Seele, die kann plärren. Sind sehr sentimental. Die Amerikaner, Halleluja! Und jeder hat so seinen Platz, seine Bestimmung. Und versuch nicht, jemand anders zu sein. Verstehst du? Jedes Volk hat eine andere Bestimmung.
Jede Gemeinde hat eine Bestimmung, jede Person hat eine Bestimmung. Auch wir haben eine Bestimmung, dass wir das Wort Gottes verkündigen, so gut es geht. Deine Seele ist für Gott bestimmt. Du bist auf Gott fixiert. Und alles soll Gott zu Ehren dienen. Unser Anliegen muss immer sein, dass wir ständig auf Gott ausgerichtet sind. Mir gefallen die Sonnenblumen zurzeit. Weißt du, die sind so toll, die drehen immer den Kopf, so wie die Sonne geht. Verstehst du? So kreisen sie. Die richten sich immer nach der Sonne. Das ist süß. Das Geschöpf kann ohne den Schöpfer gar nicht richtig existieren. Wir sind für Gott und auf Gott fixiert und auf Gott bestimmt. Wir sind geboren, bestimmt. Und jetzt hör mir zu, wozu du geboren bist. Du bist nicht geboren zum Schlafen. Du bist nicht geboren da nur zum Essen und Arbeiten oder sonst was. Du bist geboren, um Frucht zu bringen. Fruchtbar zu sein. Natürlich oder geistlich spielt jetzt keine Rolle. Und der Teufel versucht, das ist, was der Teufel versucht bei den heiligen Frauen, das versucht bei den Menschen, Unfruchtbarkeit. Dass sie das nicht leisten, was Gott will, dass sie zustande bringen. Dass sie tun. Du bist da, um dich zu vermehren, zu multiplizieren, die Erde zu füllen. Ob jetzt nur mit Worten, mit Gedanken, mit Taten oder was weiß ich. Mit Vögeln, mit Tieren, was weiß ich. Dass du multiplizierst die Sache. Mit Kindern, Familie. Wir sind bestimmt, gesegnet zu werden und ein Segen zu sein. Das ist unsere Bestimmung. Das ist unsere Bestimmung. Und jeder Mensch ist in eine Welt für sich. Er ist da und er muss zuerst mal an sich selbst arbeiten. Und während er an sich selbst arbeitet, wird er seine Umgebung verändern. Wird er seine Umgebung verändern. Jeder Mensch ist ein einmaliger Gedanke Gottes, beispiellos. Ich bin Gott dankbar, dass es mich nur einmal gibt. Das wäre eine Katastrophe, wenn es zweimal geben würde. Wir würden uns totschlagen. Verstehst du? Wir würden nur streiten und die Wolle kriegen und was weiß ich, dass da wäre Konkurrenz da. Aber ich bin Gott dankbar, dass es mich nur ein einziges Mal gibt. Und bleibe ein Original und versuche niemanden zu kopieren. Du musst nicht neidisch auf andere und eifersüchtig sein. Sei froh, dass es dich gibt. Und sei das, was du bist, sei richtig. Sei ein guter Strauch oder ein guter Baum oder was auch immer du bist. Du kannst, was der andere nicht kann. Du bist, was der andere nicht ist. Du siehst, was der andere nicht sieht. Und umgekehrt, verstehst du? Jeder Mensch hat sein eigenes Leben, entwickelt sich anders, so wie die Schneeflocke. Weißt du, was da vom Himmel fällt, ist alles H2O. Nichts anderes wie Wassertropfen. Aber jede Schneeflocke ist anders. Und ein Schwabe hat es rausgekriegt, der hat die Bäume beobachtet. Er sagt, jeder Apfel ist anders. Der hat Äpfel von einem Baum vermessen und untersucht und sagt und hat festgestellt, jeder Apfel ist anders. Nicht zur Massenproduktion aus dem Gewächshaus. Jeder Mensch ist anders. Jeder ist anders geworden, hat einen anderen Werdegang, ist einen anderen Weg gegangen und einen anderen Weg geführt. Er hat eine andere Hintergrund. Und jeder ist für irgendetwas bestimmt. Martin Luther war für die Reformation und für die Übersetzung der Bibel bestimmt. Und jemand anders für was anders. Und wir sollten in unserer Bestimmung bleiben. Wenn wir da nicht bleiben und denken, ich bin noch zu mehr bestimmt. Weißt du, was Luther gemacht hat? Der junge Luther, es gibt den jungen Luther und den alten Luther. Der alte Luther ist politisch geworden. Der alte Luther hat sich in Sachen eingemischt, die ihn überhaupt nicht angehen. Der hätte bei seinen Leistungen bleiben sollen als Schuster. Verstehst du? Und deshalb, auch wir sollten bei dem bleiben, wo Gott uns berufen hat. In der Berufung. Und andere, die verkümmern. Weil wenn sie nicht in ihrer Berufung bleiben und das nicht machen, ja, das geht mich nichts an, das interessiert mich nicht. Verstehst? Dann verkümmern wir. Und andere bekommen Zweifel über sich selbst, machen dann anderen Probleme. Und warum wir Problemfälle haben und Problemmenschen haben, ist, weil sie ihren Platz nicht gefunden haben. Dann streiten sich um den Platz und um jenen Platz. Weil die sehen, die denken, das ist mein Platz. Aber nein, Gott hat dich vielleicht für die Ecke bestellt. Oder für die Kreuzung. Oder was weiß ich, für welchen Winkel dieser Erde. Wenn wir nicht in unserer Bestimmung bleiben und gelangen, dann bekommen wir Zweifel und Probleme. Denk an Johannes den Täufer. Johannes der Täufer war von Gott bestimmt. Den Wegbereiter für Jesus. Aber dann denkt er, das ist noch mehr. Verstehst du, er, und er hätte mehr werden können, wenn er mit Jesus weitergegangen wäre, aber unser lieber Johannes hat noch irgendwas anderes im Kopf gehabt. Dann sitzt er im Gefängnis und am Schluss kostet ihn seinen Kopf. Verstehst du, weil er und zweifelt, bist du oder sollen wir auf einen anderen warten? Alle Heiligen haben eine bestimmte Aufgabe gehabt Und viele dieser Heiligen lebten ihre Berufung aus, ob im Kloster, in der Wüste oder wo auch immer, in der Arbeit, in ihrem Beruf. So wie im Tempel, in der Stiftshütte, da gab es verschiedene Geräte. Waschbecken, Altar und all diese Geräte, den Vorhang da im Tempel und im Bundeslade, so vieles andere. Da gab es so viele Geräte und jedes Gerät hat seine bestimmte Bestimmung gehabt. Und so ist auch jeder Christ, hat eine bestimmte Bestimmung im Hause Gottes. Das ist deine Erwählung. So wie in unserem Körper. Unser Körper hat Organe, verstehst du? Die Leber, die Galle, die Nieren und sogar der Blindarm und die Mandeln. Alle diese Organe haben eine bestimmte Bedeutung und Funktion. Vielleicht verstehen wir vieles nicht, aber haben eine ganz bestimmte Aufgabe. Und sie ergänzen sich gegenseitig. Und Paulus beschreibt über die Glieder, da kann nicht die Hand sagen, Ohr, ich brauche dich nicht. Oder Auge, ich brauche dich nicht. Wir brauchen einander. So haben alle Menschen unterschiedliche Bestimmungen, verschiedene Funktionen. Die sollen nur ihr Platz finden. Die Niere, die soll nur durchlassen. Sonst kriegt sie Steine und Galle. Sie soll nur einfach reinigen den Körper. So wie alle Organe wichtig sind, so ist auch der Mensch unverzichtbar, was der einzelne Mensch, der einzelne Christ, der einzelne Gläubige in der Gesellschaft, in der Gemeinde, im Glauben, für sich selbst. Und wenn einer ausfällt, das merken wir ganz schnell, wenn einer ausfällt, wenn ein Organ ausfällt, stell mal vor, dein Herz macht nicht mehr mit und sagt, du, es tut mir leid, also ich will nicht mehr puppern die ganze Zeit. Ich möchte mal einen Urlaub machen, mal Pause machen und so weiter. Du wirst sehen, was dann passiert. Paulus sagt, in einem Hause sind verschiedene Gefäße. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, der ist so wichtig. Glaub an deine Bestimmung, nimm deine Bestimmung an. Die Guten wie die Bösen. Gott hat Dornen und Disteln auch wachsen lassen. Ich werde nie vergessen, in Schweden, da gibt es so viele Disteln da in der Wildnis, aber dann die Schmetterlinge kommen aus den Disteln raus. Da steht so, da fliegen da in die Disteln und die Disteln können blühen. Oder in Texas, da gibt es die Kakteen, kommen aus den Disteln, da muss man nur richtiges Messer dabei haben. Dornen und Disteln. Gott hat auch das Unkraut wachsen lassen. Und das Erstaunliche dabei ist, vieles der Medikamente, was wir heute unter Medikamente verstehen, denk an die Brennnessel. Das ist Unkraut. Und das hat alles seinen Platz. Und nicht nur die Blüten, sondern auch die Wurzeln manchmal. Alles hat seinen Platz. Paulus sagt, in einem Hause sind Gefäße zu Ehren und zu Unehren. Verstehst du? Jeder möchte gerne eine Blumenvase sein. Aber es gibt Gefäße, damals gab es noch keine Spülklosets, gab es die Töpfchen, verstehst du? Verstehst du? Und das war wichtiger wie die Vase. Die Vase brauchst du vielleicht einmal im Leben oder einmal im Jahr, aber das Töpfchen brauchst du jeden Tag. Deshalb Gefäße zu Ehren und Unehren. Denk darüber nach. Keiner möchte Töpfchen sein. Ja, wir wollen alles was ganz Edles sein, was ganz Großes, was Gewaltiges. Aber das sind die Diakone, verstehst du, die den Dreck aufnehmen und den Dreck weitertransportieren. Gefäße zu Ehren und Unehren. Und jeder hat eine Bestimmung. Und wohl dem Menschen, der seine Bestimmung erkennt und da drin bleibt und lebt und es richtig gebraucht, möchte ein gutes Töpfchen sein. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 20. In einem großen Hause, aber es sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene Gefäße. Die einen zu ehrenvollen Gebrauch, die anderen zu wenig ehrenvollen Gebrauch. Manche werden geehrt, angesehen, gelobt, Bruder, komm hier weiter nach vorne, verstehst du? Du bist was ganz Wichtiges, aber vielleicht ist die Betschwester wichtiger wie der große Prediger. Der Evangelist Modi hat einmal gesagt, Leute, ich bin nicht der große Prediger. Der ganze Segen hängt nicht von mir ab. Unter mir wird meistens geguckt, was unter ihm ist. Auf der Bühne, im Keller, Kohlekeller, da sind zwei, drei Schwestern, die beten für mich, dass ihr euch heute bekehrt. Und meine Predigt, ich bin nur der Prediger, aber die beten für mich, dass der Heilige Geist die Herzen der Leute weich macht und arbeitet. Und ihr verdankt, wenn ihr euch bekehrt, verdankt nur nicht mir, sondern den Gebeten unten im Keller bei den Schwestern. Und die haben sich, und das war sein Team, die haben den Modi begleitet, wo er hinkam, und die haben nur für Modi gebetet, nichts anderes getan. Wenn der gepredigt hat, als er anfing, bis zum Schluss, haben die da unten gebetet. Zu Ehre und zu Unehren. Der Hausherr bestimmt den Gebrauch der Gefäße. Der Hausherr. Und niemand kann über den anderen verfügen. Du bist eine Vase, du bist ein Nachttopf. Du kannst über die anderen nicht verfügen, der Hausherr verfügt. Jeder Mensch ist das, was Gott erwählt hat, dass er ist. Und jeder Mensch ist so von Gott angelegt, dass er seine eigene geistige Welt bildet, dass er seine eigenen Schätze sammelt, dass er das tut, was er tun kann für sein Leben. Auch in dem Gleichnis, Jesu, er schießt die Klugen und törichten Jungfrauen. Wir brauchen solche und solche in diesem Drama, in diesem Spiel. Stell mal vor, da wären alles Kluge. Das würde sie gar nicht abheben. Aber weil es Negative gibt, hebt sich das Positive ab. Verstehst du die Geschichte? Der eine baut sein Haus auf dem Fels und der andere baut unten in der Talsohle. So, dem einen sein Haus bleibt bestehen und dem anderen sein Haus wird mitgerissen, wird weggeschwemmt. So, und wir haben all diese biblischen Geschichten. Jeder Mensch erfüllt den Plan Gottes bewusst oder unbewusst, gewollt oder ungewollt. Hör mir zu, gewollt oder ungewollt, gekonnt oder ungekonnt. Und manchmal, wir denken, also ich taugt zu nichts. Und gerade das, was nichts taugt, ist was. Das, was nichts taugt, ist was. Der Mensch kann nur, weißt du, etwas werden, wenn er sich mit anderen verbindet und mit anderen zusammenarbeitet. Denn Jesus sagt noch etwas Interessantes. Wir sollten Jesus viel mehr hören, die Evangelien viel mehr lesen. Er sagt, wo zwei oder drei eins werden. Die meisten denken, drei Leutchen Hand an Hand fassen, das ist die Sache. Nein. Weißt du, du kannst erst dann richtig beten, erst richtig sein, erst effektiv sein, erfolgreich sein, wenn du mit dir selbst eins geworden bist. Mit dir selbst. Wenn du zu dir selbst Ja gesagt hast und richtig Ja sagst. Dass der Körper zur Seele Ja sagt und die Seele zum Körper Ja sagt, der Geist zum Körper Ja sagt und umgekehrt. Weißt du, wenn wir uns selbst beherrschen, wo zwei oder drei eins werden, Gott will mit dir zusammen eine ganz neue Welt schaffen. Eine ganz neue Welt, eine neue Schöpfung. Der neue Mensch ist es, wo der eins wird, dass er sich der Körper annimmt und sagt, Gott, du hast mir den Körper gegeben, der gefällt mir, der ist zu dick, der ist zu dünn, der ist zu stark, der ist zu schwach, der ist krank, der ist gebrechlich, aber du hast mir diesen Körper gegeben. Mein Körper ist mein Vehikel. Das Fahrzeug, mit dem ich durch das Leben fahre, eines Tages werde ich das auf den Schrottplatz bringen und entsorgen. Aber im Augenblick ist das mein Fahrzeug für mein Leben. Der neue Mensch, der nach Gott geschaffen ist, Hesekiel Kapitel 11, Vers 19 und folgende Verse, und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in ihnen hineinlegen und ich will das steinerne Herz aus ihnen nehmen. Das immer, ich will, das ist Gott, nicht du. Er macht es. Und ich will aus euch Menschen machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Gott macht es. Du bist ein Produkt Gottes. Und jeder Mensch verfügt, und jetzt hör zu, verfügt über alle Kräfte, die er braucht zu einem gottseligen Leben. Die musst du nicht suchen. Lieber Gott, ich brauche den Heiligen Geist. Den hast du. Lieber Gott, ich brauche mehr Liebe, mehr und so weiter. Wenn du Jesus in dir hast, hast du alles, was du brauchst. Und ich will euch geben einen neuen gewissen Geist. Alles, was du brauchst, alle Kräfte, auch Gesundheitskräfte, auch Erfolgskräfte, auch der Wille. Und weißt du, dass du dich sagst, das werde ich schaffen mit Gottes Hilfe. Das steckt alles hier drin. Oder du hast es nicht. Matthäus Kapitel 13, Vers 11. Und er antwortete euch und sprach und antwortete ihnen und sprach, euch ist es gegeben. Verstehst du? Nicht ihr werdet es mal empfangen. Es ist euch gegeben. Das bringst du mit auf diese Welt. Deine Bestimmung, deine Erwählung bringst du mit auf diese Welt. Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Denen aber ist nicht gegeben. Das ist ein Unterschied. Gott, Jesus macht einen Unterschied. Dir ist es gegeben. Wer bist du eigentlich? Warum ist es dir gegeben und den anderen nicht? Es ist eine gute Frage, aber ich kann das jetzt zeitlich wahrscheinlich nicht beantworten. Philipper Kapitel 1, Vers 20. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihm zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Euch ist es gegeben. Aufgrund dieser Beziehung zu Jesus ist es dir noch mehr, das ist dir bewusst. Die meisten Leute leben unbewusst. Die leben ins Blaue. Die fahren los und die wissen gar nicht, wohin sie hinfahren. Hauptsache, sie sind irgendwo unterwegs, auf der Autobahn. Auch wenn sie im Kreis fahren. Verstehst du? Und nach 3 Wochen wieder an dem Platz ankommen, wo sie waren. So viele gehen nur im Kreis.
Du bist von Gott erwählt, bestimmt und befähigt, das Ziel anzupeilen. Von Gott bist du gewollt zu leben, anders als die anderen, ein besonderes Leben. Jeder hat die Chance, ein Experte zu sein. Jeder hat die Chance und die Gelegenheit, was Großes zu werden. Ein gesegneter Vater Abraham. Jeder kann Schwester Sarah werden oder einer dieser heiligen Frauen. Jeder muss seine Rolle spielen. Dann bist du richtig. Seine Rolle. Und die Frage ist, hast du deine Rolle schon entdeckt? Weißt du, deine Rolle. Wenn du krank bist, spielst du deine kranke Rolle. Wenn du gesund bist, spiel deine gesunde Rolle. Wie auch immer. Du solltest wirklich voll das sein, was Gott wollte. Als Schwacher, als Paulus erfährt, wie die Gnade Gottes funktioniert, dann sagt er, ich möchte am liebsten ganz schwach sein, ich möchte ein Schwächling sein, denn dann ist die Gnade Gottes in mir stark. Du möchtest ganz schwach sein. Oder wenn du musst diese Rolle spielen, die Gott dir zugeschnitten hat, auf dein Leib geschrieben. Als Mann oder als Frau. Als Erfolgreicher oder als Versager. Weißt du, und das ist das Schöne dabei, wenn du deine Rolle richtig auslebst. Lebe, aber lebe richtig. Deine Rolle aus. Und jeder spielt eine andere Rolle im Theater Gottes. In diesem geistigen, göttlichen, unsichtbaren, ewigen, universellen Theater. Weißt du, die Engel gelüsten zu schauen, die Erlösung der Kinder Gottes. Wie kommt er aus der Geschichte raus? Steht in der Bibel. Die Engel gelüsten. Und zwar die gefallenen Engel und die gerechten Engel. Und die applaudieren. Mach's. So wie die Spieler da, wie die Isländer. Verstehst du, im Fußball. Mach's, gib's und so weiter. Da jodeln, krachieren sie. Sie sind hier für die unsichtbare Welt. Die Engel schauen zu, die sehen. Machst du deine Erwählung fest? Und dann sagen die Engel zum Luzifer, Luzifer, guck mal, was der kann, hättest du auch können. Was der schafft in all seiner Schwachheit, in seinem Elend, in diesem Dreck. Wir sind nicht für diese Welt, diese sichtbare Welt, für die materialistische Welt bestimmt. Wir sind für die göttliche, für die geistliche Welt bestimmt. Keiner lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst, steht in der Bibel. Oder für sich selbst. Keiner. Gott hat dich für diese Rolle ausgesucht. Und deshalb hadere nicht mit deinem Schicksal. Oh, ich weiß nicht, was soll ich machen. Geschwister, betet für mich, ich sterbe bald. Verstehst du, oder ich komme nicht vorwärts, vergiss es. Weißt du, die Leute rausbeten, die holen dich aus dem Theater Gottes raus. Von der Bühne ziehen dich runter. Verstehst du, du spielst nicht diese Rolle, die Gott dir zugedacht hat. Jetzt betest, verstehst du, jetzt wird er gesund. Und Gott wollte, dass du gerade am Stock gehst, an der Gehhilfe gehst oder auf alle vier kriechst. Das wollte Gott im Theater. Und dass du zeigst, ich kann trotzdem. Ich werde nie vergessen, in Jugoslawien, wir haben dort einen Pastor gehabt und ich war bei ihm sehr viele Jahre, kam ich bei ihm vorbei in Vinkovci und dieser Pastor saß im Rollstuhl. Und weißt du, die Leute haben gemunkelt, guck mal, für andere betet, andere werden gesund und er selber steht nicht aus dem Rollstuhl auf. Gott wollte aber, dass er im Rollstuhl, in aller Demut, in aller Bescheidenheit, der hat den anderen Hände aufgelegt. Ich werde nie vergessen, da hat er mit Leuten gebetet, die waren schwer krank, todkrank, die sind zu neuem Leben erwacht und dann, er selber steht nicht aus dem Rollstuhl auf. Der hat seine Rolle als rollstuhlfahrender Prediger gelebt. Und lebt deine Rolle aus, die Gott dir zugedacht hat. Und versuch niemand anders zu sein. Weißt du, du bist für das Bühnenstück Gottes programmiert, erwählt. Und jetzt, wenn du auf die Bühne kommst, sei eifrig, zittere. Ich will das sein, was Gott mir zugedacht hat. Gott hat dich erwählt und niemand kann dich ersetzen. Niemand kann dich vertreten, niemand kann dich repräsentieren, so wie du dich selbst repräsentierst und gibst. Niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen. Du bist das, was du bist und bleib, was du bist. Weißt du, und wenn Gott dann sagt, im Theater ist ja so, da wechselt man die Rollen öfters. Weißt du, die selben gehen schnell rein, verkleiden sich und kommen wieder anders raus. Weißt du, das passiert auch im göttlichen Theater, dass du ja 3 Jahre das bist und dann 5 Jahre was anderes. Dann stehst du wieder da und predigst und tust und singst und was weiß ich alles. Aber jetzt, da geht es wieder ganz schnell, wieder neu angezogen und dann kommt wieder, weil nicht so viele Schauspieler da sind. Weißt du, so muss jeder die Maske sich dann ansetzen und dann lächeln und vorwärts gehen. Gott hat schon die Richtigen auf die Welt kommen lassen. Verstehst du?
dich, dass du dich durchgesetzt hast. Dein Sperma hat sich durchgesetzt und du bist von Gott richtig gewollt und geplant. Manche sind Hauptdarsteller, manche haben noch Nebenrolle, verstehst, stehen nur irgendwo rum. Auch das gehört dazu, dass du rumstehst, Statist bist oder nur als Zuschauer oder als einer, der finanziert die Sache, die Eintrittskarte kassiert, an der Kasse, Ordner. Weißt, jeder hat eine andere Rolle in diesem Theater Gottes. Aber das, was du bist, sei du ganz. Gott erwählt sich die Leute, wer was ist. Und verteilt diese Rollen und diese Aufgaben werden dann verteilt. Denn mit der Erwählung hängen auch Aufgaben zusammen. Er ladet ein und ruft die Einzelnen. Wir sind alles von Gott Gerufene, von Gott Berufene. Und meistens der Ruf Gottes, er geht an unwürdige Menschen. Von der Landstraße, von den Hecken und Zäunen. Dort werden die Menschen abgeholt. Von den Hecken und Zäunen. Seine Erwählung ist ein Gnadenwerk. Ich denke nur, die Erwählung von David, 1. Samuel Kapitel 18. Weißt du, da haben sich der Vater Israel gedacht, das ist der Große, der Starke, der Muskulöse, der Erfahrene. Keiner war's, bis der junge David kam. So, Gott sucht sich die Leute, die unwürdig sind, unfähig sind und die gar nicht nach König aussehen und gar nicht so dieses Charisma abhaben zuerst mal, denn Gott will, möchte sein Charisma nachher den Leuten geben. Gnade arbeitet ohne Verdienst. Versteht das? Ohne Vorleistung, ohne Leistung. Es gibt einige Gruppen oder Beispiele, was wir in der Bibel haben, wo Gott sich erwählt. Das ist zuerst mal Israel. Gott hat sich Israel erwählt. Die sollen den Messias bringen. Israel hat nur die einzige Aufgabe gehabt, den Messias zu bringen, sonst nichts. Nicht die Bibel zu schreiben. Den Messias, alles was da zusammengehört. Und sie haben den Auftrag erfüllt. Wohl oder schlecht, ist es egal jetzt. Lass mal dahingestellt. Und als sie den Auftrag erfüllt haben, treten sie von der Bühne ab. Wurden sie zerstört, Jerusalem zerstört, der Tempel dem Erdboden flach gemacht und so weiter. Sie wurden zerstreut in alle Länder. Sie haben ihren Auftrag erfüllt. Sie haben den Messias gebracht. Und wir sind froh, dass sie das getan haben. Dann ist aus dieser Gruppe noch, steht in der Bibel, der Überrest. Die ersten Christen, das Urchristentum, war jüdisch. Alle, die sich bekehrt haben in Jerusalem und. Das waren alles Juden. Das war der Überrest. Auch die sind erwählt. Das ist also eine erwählte Gruppe aus der erwählten Gruppe. Das gibt es. Und dann die nächste Gruppe, das sind die 12 Jünger, die Gott sich erwählt hat, die Aposteln, die sollen das Evangelium tragen. In Lukas Kapitel 6, Vers 12 heißt es, und es geschah an diesem Tag, da ging er auf einen Berg, um zu beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und erwählte aus ihnen 12, die er dann nachher zu Aposteln nannte. Jesus hat ja noch mehr Jünger gehabt als die 12, hat ja 70 Jünger gehabt, aber er erwählte dann die 12. Dann die nächste Gruppe, die er sich erwählt hatte, das steht auch in der Bibel, die Engel sind erwählt, sind die Erwählten Gottes. In 1. Timotheus 5, Vers 21, Paulus schreibt hier, ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und vor den auserwählten Engeln. Auch die Engel sind auserwählt. Weißt du, du denkst ja nur, wir sind auserwählt, die Engel sind auch auserwählt. Seraphim und die Cherubim und all diese ganzen himmlischen Herrscher heißen und sind, weißt du, diese ganze göttliche Hierarchie. Gott ist ein Gott der Ordnung und es gibt normale Engel und es gibt die auserwählten Engel. Ja. Und diese auserwählten Engel haben eine besondere Aufgabe. Ich denke, Michael, der muss diesen Dienst tun und Gabriel muss einen anderen Dienst tun wieder. Jeder hat so seinen Auftrag und seinen Dienst und sie kämpfen miteinander. Manchmal arbeiten sie zusammen. Eine andere Kategorie, was wir in der Bibel als auserwählt haben, ist Jesus Christus selbst. Er ist der Auserwählte Gottes. Auch Jesus ist ein Auserwählter. Lukas 9, Vers 35. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke bei der Taufe, die sprach, bei der Verklärung, glaube ich, war das, oder Taufe, ist egal, beides Mal passierte das Gleiche, aus der Wolke und sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Dieser ist mein auserwählter Sohn. Jesus war auch ein Auserwählter aus den Menschen, wie auch immer. Weißt du, es gibt große Diskussionen, wie bezeuge ich den Juden und den Moslems Jesus Christus, dass Gott hat keinen Sohn. Gott darf keinen Sohn haben. Verstehst du, ist okay, ist in Ordnung. Er darf keinen Sohn haben. Aber was der Allah und Gott Jehova oder wie er auch immer heißen mag, was der jetzt macht, das ist jetzt seine Sache. Er ist souverän. Er kann auserwählen. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Nicht der Johannes und nicht der Josef und nicht die Maria. Gott hat das getan und er darf es machen. Gott hat hier Jesus auserwählt vor allen anderen Menschen. Man streitet sich in der Theologie, wann ist Jesus Gottes Sohn geworden? Schon bei der Geburt, bei der Zeugung ist der Sohn Gottes gewesen, als er 12 Jahre im Tempel war, wo er dann bei den Pharisäern und Schriftgelehrten saß, oder bei der Taufe, oder erst bei der Verklärung oder bei der Auferstehung. Wann ist Jesus Sohn Gottes gewesen? Er war schon immer Sohn Gottes. Aber wo Gott sich zu ihm bewusst bekannt hat, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Jesus war auserwählt und dann die letzte Gruppe in der Bibel, was wir finden, das auserwählt und erwählt ist, das ist die Gemeinde Jesu Christi, die Kirche Jesu, die Gläubigen, die sind auserwählt. In Epheser Kapitel 1, Vers 3, gepriesen, sagt Paulus, sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jederlei geistlichen Segnung in der Himmelswelt, wie er uns in ihm, in Jesus, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Die Gemeinde Jesu ist die Erwählung Gottes. Wir lesen im Römer, im 16. Kapitel, am Schluss die letzten paar Verse, da schreibt Paulus, oh, die Propheten weissagten, redeten, deuteten, sie haben nicht verstanden, was soll das. Weißt du, die Propheten sahen nur die Bergspitzen, aber die sahen die Täler nicht dazwischen, was alles noch passierte, die Geschichte. Und da war eine Lücke, und das war die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu hat einen besonderen Platz. Es gibt also viele Stellen in der Bibel, dass die Gemeinde das auserwählte Volk Gottes ist, nicht Israel. Israel war für eine bestimmte Aufgabe auserwählt, aber die Gemeinde ist auserwählt, um bei Jesus, mit Christus zusammen zu regieren. Das ist die Erwählung der Gemeinde Jesu. Weißt du, wir haben eine ganz hohe Berufung. Wir sollen mit Christus auf dem Thron sitzen. Wir sind erwählt für diese Aufgabe. 2. Petrus 1, Vers 10. Darum, Brüder und Schwestern natürlich auch, seid befleißigt, umso mehr ihr eure Berufung und Erwählung erkennt, sie festzumachen. Wenn du erkennst, ich bin ein Berufener, dann setz alles dran. Mach alles, was du kannst. Nimm alles mit, was du kannst. Petrus schreibt weiter, dass diese Erwählung uns geschenkt ist, bereits geschenkt ist. Wir sind erwählt, wir müssen jetzt nur noch festmachen. Du bist jetzt hier, jetzt lerne so viel du kannst. In Johannes 15, da sagt der Herr, ihr habt mich nicht erwählt, ich habe euch erwählt. Du hast Jesus nicht erwählt. Du hast dich für Jesus nicht interessiert, hast ihn gar nicht gekannt, wusstest gar nicht, wer er ist. Aber er hat dich erwählt. Du da. Philipper Kapitel 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Gott ist es, dass du plötzlich Lust bekommst, dass du Wort Gottes lesen sollst, in die Gemeinde gehen sollst, Christus lieben sollst, heilig leben sollst. Er gibt dir das Wollen und auch das Vollbringen. Ohne ihn würdest du es gar nicht schaffen. Egal wie du dich anstrengen würdest, dann wärst du höchstens ein Pharisäer. Aber Gott hat dich geschenkt, das Wollen und das Vollbringen. Oft haben wir gar nicht gewollt. Und gerade weil wir nicht gewollt haben, hat Gott gewollt. Gerade weil wir nicht gewollt haben. Und das, was du manchmal nicht willst, ist Gottes Wille. Verstehst du, das, was du gar nicht Lust hast, was dir gar nicht liegt. Auch dein Wollen ist von Gott gewirkt. Alle heiligen Momente in deinem Leben sind von Gott gewirkt. Alles, was du bist, was du kannst, alles, was Gott in dir wirkt, ist von ihm gegeben. Römer 11, Vers 16, aus Gnaden seid ihr selig geworden. Wir sind erwählt aus dem Nichts. Wir waren ein Dreck, wie ein Klumpen Lehm, bisschen Schleim. Aber Gott hat uns erwählt. Deshalb hat der Schicksalsglaube im Christentum, im wahren Christentum keinen Platz. Ist unmöglich. Also, ja, ich kann nichts dafür, doch. Ja, du bist erwählt, aber jetzt kannst du deine Erwählung festmachen, deine Berufung festmachen. Kann sagen, ja Herr, ich bin einverstanden. Wir haben einen Vater, der für uns sorgt, mit uns mitdenkt und mit uns plant. Weißt du, wir sind nicht dem Zufall überlassen. Ich kann mich an Gott halten. Ich kann Gott anrufen. In der Not, in der Verzweiflung. Die Bibel spricht vom Ratschluss und dem Willen Gottes. Es stimmt, du bist gegen deinen Willen in die Existenz gerufen. Aber Gott hat dann dir das Wollen gegeben. Und jetzt, weil Gott es will, dass ich lebe, jetzt lebe ich. Und zwar richtig jetzt. Jetzt genieße ich das Leben, ziehe alle Register. Weißt du, Gott kennt dich. Gott versteht dich. In deinem Leben ist alles geplant, ist alles haargenau berechnet. Sogar die Haare auf dem Kopf Du hast noch viele Haare. Das ist, wenn ich die zählen würde. Das ist, da würde ich lange mich damit beschäftigen. Ich würde es einfach machen. Fläche abmessen und dann zuerst mal auf kleinen Millimeter, Quadratmillimeter, dann zählen, wie viele Haare du da hast. Ich könnte es schon berechnen, aber Gott hat all deine Haare berechnet. Überleg einmal, er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Lukas 12, Vers 7. Aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Alle sind gezählt, auch die schon ausgegangen sind. Die kriegst du nämlich nachher wieder, verstehst du? Wenn du, so wie jemand nach der Chemotherapie wieder sich die Haare, wenn jemand die Haare wachsen, verstehst du, das passiert. Sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid besser als viele Sperlinge. Lukas 12, Vers 29 weiter. Fragt nicht danach, was ihr essen und was ihr trinken sollt und was ihr machen sollt und macht euch keine Unruhe. Nachdem allen trachten und fragen die Heiden in dieser Welt, euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles bedürft. Verstehst? Gott weiß, was du brauchst. Er weiß, dass du vielleicht neue Schuhe brauchst oder neue Klamotten oder was auch immer ist. Nicht nur Klamotten, aber was du irdisch brauchst, verstehst du, Gott weiß. In dieser Welt, in diesem Leben geht alles nach Plan, von Gottes Plan. Da wundert sich manchmal, warum bin ich so gesegnet, warum bin ich so begünstigt, warum bin ich so begnadigt. Weil das ist Gottes Gunst und Gottes Gnade mit uns, das ist alles berechnet. Du trachtest nach dem Reich Gottes und Gott trachtet nach deinem Imperium. Weil Gott für uns alles plant. Gott plant für dich. Nicht irgendwie dein Vater, deine Mutter, der Pastor oder die Gesellschaft, dein Mentor oder der Manager. Gott plant dein Leben. Das ist viel zu wunderbar zu verstehen und zu begreifen. Er ist dein Manager. Gott ist unser Planer. Durch ihn läuft alles nach unserem Plan, so wie es im Drehbuch steht. Verstehst? Der Heilige Geist ist so flöße da unten in der Mulde und sagt, pst, und dann sag, was du sagen sollst. Rede dir ein, verstehst? Es wird euch gegeben, was ihr sagen sollt, was ihr tun sollt. Dann bockst du, verstehst? Und es wird dir gegeben. Es wird euch gegeben im richtigen Moment. Sei nicht entsetzt. Weißt du, wenn Dinge gegen deinen Willen laufen, denn dein Wille ist nicht so sehr gefragt. Entschuldigung, aber das ist so. Wir haben freien Willen. Wir haben freien Willen, Nein zu sagen, dass wir dort in der Kammer bleiben und gar nicht auftreten. Das haben wir. Du bist erschaffen worden gegen deinen Willen. Du lebst gegen deinen Willen. Du musst gegen den Strom kämpfen, gegen den Sturm und so weiter. Und wir sterben auch gegen unseren Willen. Wir werden nicht gefragt, willst du sterben? Verstehst du, dass jemand kommt zu dir und willst du? Nein, wir werden auch gegen unseren Willen gerichtet eines Tages, wenn wir vor Gott stehen. Und werden benotet, wie hat er gespielt, so dieses Feedback nach der Veranstaltung nachher. Nach dem ewigen Theater. Erwählung ist ein Gnadenakt Gottes, ist und bleibt. Weißt du, Gott ist immer der Handelnde, der Wirkende. Deine Sündenvergebung ist ein Akt Gottes. Da steht er wieder da, ganz unschuldig wie ein Lamm. Das ist Gnade, das ist Gnade. Akt der Gnade. Gott hat den Jona nicht aufgegeben. Das ist, weißt du, mir gefallen diese Bilder aus der Bibel, obwohl er von Gott wegläuft, Gott geht ihm nach, Gott gebraucht ihn. Und zwar erst recht. Und erst richtig, wo er nicht will. Das Evangelium wird gepredigt gegen das menschliche Einvernehmen und Einverständnis. Ich werde nie vergessen, in Stuttgart plakatiere ich als junger Pastor mit meiner Gemeinde, ich klebe ein Plakat, gerade du brauchst Jesus oder irgend sowas ähnliches und habe schön noch gestrichen, dass es schön glatt ist. Hinter mir steht Polizist. Was machen Sie hier? Sie haben gesehen, ich habe ein Plakat angebracht. Wer hat es Ihnen erlaubt? Ich habe gesagt, der liebe Gott. Wem gehört die Säule? Er sagt, mir. Ich zahle auch Steuern. Und sagt, da hat er meinen Namen aufgeschrieben, warten Sie mal. Und er hat bis heute noch keine Rechnung bekommen. Verstehst? Wer hat es Ihnen erlaubt? Der Herr Jesus sagt, als er den Esel dort entführt oder entführen lässt. Wem gehört, und so weiter. Wenn jemand sagt, was macht ihr da? Dann sagt er, der Herr bedarf seiner. Wir sollen nicht so zimperlich sein. Wir sollen das tun, was Gott uns gesagt hat zu tun. Ob der Polizist will oder nicht. Entschuldigung, wir müssen manchmal zivilen Ungehorsam leisten. Denn man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Den Gefühlen oder der Meinung der Menschen, der Öffentlichkeit. Das macht man nicht. Die Tradition. Das Wort Gottes geschieht, wenn wir einfach gehorchen. Jesus hat nicht gefragt, Dämonen, wollt ihr aus diesem Kerl rausgehen? Er hat sie vertrieben. Gott will die Starken zum Raube haben. Was ist der Wille Gottes? Gerade für die Erwählung. Gott will die Starken zum Raube haben. Manch hat schon gesagt, ich werde mich nie bekehren. Kommt mir mit diesem Quatsch nicht her. Und was ist? Die werden Evangelisten am Schluss. Und Prediger. Und Diener Gottes. Und die bekehren sich doch. Paulus wollte sich auch nicht bekehren, hat sich gegen Gott gesträubt. Und plötzlich ändert er seine Meinung, weil Jesus ihm in den Weg tritt. Und dann sagt Jesus noch zu diesem Verbrecher, Paulus war noch kein Missionar, noch kein Pastor, noch kein Apostel, noch gar nichts. Der war ein armer, elender Sünder, der da zusammengekauert in Damaskus in seinem Zimmer hockt. Und dann sagt Gott, dieser Mann, dieser Verbrecher ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Du siehst, ein auserwähltes Werkzeug. Und zwar von Ewigkeit schon her. Gott hat es gesehen. Der meint es ehrlich. Bloß er macht, verwendet die falschen Mittel. Und alle, die zum Glauben kamen, sind zum ewigen Leben bestimmt. Steht in der Bibel. Auch die Heiden. Und die Leute haben das nicht geglaubt. Römer 8, Vers 30. Auch er hat uns vorherbestimmt. Und er hat uns berufen. Und uns herrlich gemacht. Er hat es gemacht, er wirkt Tag für Tag, Stunde für Stunde. Johannes 6, Vers 65, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn mir gibt. Jesus hat sogar alle Jünger empfangen aus der Hand des Vaters, auch den Judas. Auch der Judas war eine Gabe Gottes. Was kann der Herr Jesus, wenn der Judas sich in die falsche Richtung entwickelt? Und er wurde gewarnt, er hätte vielleicht jemand anders erwischen können. Dieser Teufel. Aber, weißt du, die Juden glaubten nicht an ihn. Und Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe, macht das nicht. Deshalb geht weiter. Und die Jünger, zu den Jüngern sagt der Herr Jesus in Johannes 10, Vers 26, 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie folgen mir. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. In Epheser 2, Vers 1, ihr wart mal tot. Ihr wart mal in Übertretung, ihr wart mal in Sünde, ihr wart das alles, ihr wart mal in Unwissenheit, in der Finsternis, in der Dunkelheit, in der Sünde. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe euch alle herausgeliebt. Gott hat es getan. Auch uns, die wir tot waren, also Paulus und die anderen alle miteinander, hat Jesus uns Licht geschenkt und Leben geschenkt. Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben. Und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, nicht, dass jemand sich rühmt, ich habe es geschafft, ich habe es gemacht. Guck mal, schaut mich an, was ich geschafft habe, das könnt ihr auch schaffen. Nein, es ist Gnade Gottes. Du musst nicht dich als Vorbild hinstellen. Weißt du, die Gnade Gottes ist es, die Gnade Gottes. Die wahren Werke sind nicht das, was wir wirken, sondern das, was Gott wirkt. Das sind die wahren Werke. Alles andere ist nur ja, menschliche Akrobatik, fromme Klimmzüge. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken. Du kannst sagen, ich werde gut tun. Weißt du, auch die schlechten Werke sind von Gott. Manchmal hat Gott uns, manchen Menschen hat Gott gesagt, schweige, red nicht darüber, versiegle das Buch. Wir sollen darin wandeln, in dem, was wir, wie wir berufen sind, wie Gott uns erwählt hat. Du bist erwählt. Die Wiedergeburt ist Gottes Handeln. Du wirst wiedergeboren, nicht aufgrund, weil du es wolltest. Ich will wiedergeboren werden. Nein. Die Bekehrung, wir sind wiedergeboren, aber die Bekehrung nachher, das, was wir werden, ist unser Handeln. Aber wiedergeboren werden wir durch die Gnade Gottes. Gott ruft uns, die Einladung kommt von Gott, wir müssen nur kommen. Die Wiedergeburt ist das, die Gnade wird in unser Leben hineingepflanzt und dann die Bekehrung ist die Ausübung des Lebens. Jetzt habe ich mich umgekehrt, jetzt gehe ich in die andere Richtung. Ich habe mein Leben verändert. Wiedergeburt findet statt in deinem Unterbewusstsein und die Bekehrung in deinem Bewusstsein, in der sichtbaren Welt, da wo du lebst und webst. Die Wiedergeburt ist der Augenblick, ein Augenblickswerk und die Bekehrung, die wahre Bekehrung, dauert ein Leben lang. Die wahre Bekehrung dauert ein Leben lang. Weißt du, das ist die Frucht. Bekehrung ist die Frucht. Wiedergeburt ist nur ein Akt, bis in 2 Sekunden wiedergeboren. Durch die Gnade Gottes. Aber, dass du dich entwickelst. Galater Kapitel 1, Vers 16. Es gefiel Gott. Lies dann weiter, was dort drin steht. Es gefiel Gott. Es ist Gottes Erlösungsplan, Er hat es gefallen, dass du es kapierst, dass du verstehst, dass du jetzt die Rolle spielst. Ja, Herr, danke, 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 Jesus. Es gefiel Gott. Aber das andere gefiel Gott auch. Das andere gefiel Gott auch. Weißt du, ich denke so viel über das Leben nach. Was ist das Leben wirklich? Es beginnt mit Gottes Willen und mit Gottes Wohlgefallen. Es gefiel Gott. Auf unserem Leben lag Gottes Wohlgefallen, dass ich gerade die Rolle, dass ich nicht ein Verbrecher sein muss. Weißt du, in jedem Menschen steckt ein Verbrecher und ein Heiliger. In jedem Menschen. Was hat die Mutter, hatte keine Ahnung gehabt, als sie im Simbach dort einen kleinen Jungen zur Welt bringt und wiegt und sagt, mein Adolfchen, dass er ein Verbrecher wird. Verstehst du? Wer hätte es gedacht? Aber da muss nicht unbedingt der schlechteste Mensch sein. Weißt du, es gibt noch viel schlechtere. Du bist von Gott gewollter Mensch, egal was die Religion, die Kirche, was die Leute sagen. Erwählung und Errettung kommt von Gott. Er hat dich gewollt für die Rolle, die du im Theater Gottes spielen sollst. Den Willen hat er in dir so angelegt, entweder willst du oder du willst nicht. Und du bockst, du trotzt, stellst dich quer. Auch das hat Gott gewollt. Gott braucht auch Böcke, nicht nur Lämmer und gute Schafe. Verstehst du? Es beginnt nicht mit unserem Gehorsam. Weißt du, Gottes Erwählung beginnt nicht mit unserem Gehorsam, weil du Gott so gehorsam bist. Er erwählt schon die Menschen im Mutterleib. Dort legt er schon fest, schreibt fest, was du bist. Es liegt auch nicht an unserem Glauben. Es liegt nicht an unserem Glauben, sondern an den Absichten Gottes, die er mit uns hat, für die Bühne, für die unsichtbare Welt. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, und zwar durch dein Leben. Ja. Versuch mal zwischen den Zeilen zu hören, zwischen den Worten zu hören heute. Gott hat dich erwählt. Vor unserer Geburt fand die Erwählung statt. Vor unserer Geburt. Überleg einmal, hier gab noch nichts zu gewinnen, hier gab es noch nichts zu verlieren. Vor Grundlegung der Welt hat Gott uns erwählt. Du bist für den Thron bestimmt. Du sollst mit mir mal regieren. Und ich sage euch eines, wir werden im Himmel erstaunt sein, wer dort oben auf dem Thron sitzt. Nicht die in der Gemeinde gesessen sind und in der Gemeinde geschlafen haben und vielleicht, ich bin ein guter Christ. Vielleicht gerade der Schlechte wird im Himmel ganz droben sein. Nicht die religiösen Pharisäer, der vom Baum saß, der Zacchaeus. In deinem Hause muss ich einkehren. In deinem Hause ist Heil widerfahren. Für den Thron bist du bestimmt. Jesus nimmt jeden an, den der Vater ihm gibt. Den der Vater ihm gibt. Lass es zergehen. Denk drüber nach. Du bist eine Gabe Gottes an Jesus. Werde dir dessen bewusst. Ich bin eine Gabe für Jesus. Und als Jesus für die Welt starb, starb er für die ganze Welt. Da bist du mit eingeschlossen gewesen. Da sind die Schlimmen wie die Guten. Der eine zur Linken und der zur Rechten. Vom Kreuz. Schächer. Sind alle drin inklusiv. Hebräer 12, Vers 1. Auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Zeugen. Weißt du, welche Zeugen? Nicht Jehovas Zeugen. Zeugen, die bezeugen, da ist also Gnade selig geworden. Ich werde nie vergessen, mein Bruder in Stuttgart, ein Bäckermeister, der dann seinen Laden schließt, weil er in Rente geht und den Laden aufgibt. Und weil er oben die Wohnung hat und will den Laden behalten, hat er eine christliche Teestube reingemacht in der Römerstraße. Und dann schrieb er an seiner Tür, sündig gelebt. Also endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Und jeder, der dann Stuttgart-Wester hochfuhr, nach Botenang rauf, jeder musste lesen, sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Das muss auch ein komischer Mensch gewesen sein. Und genau das ist es. Und du sagst, aber guck mal, so viele Verbrecher sterben nicht selig. Weißt du, auf dem elektrischen Stuhl da oder wo sonst dann umgebracht werden, wo noch Todeszellen gibt. Weißt du, aber der stirbt nicht so selig, dass jemand noch mit ihm betet. Aber ich habe eines festgestellt, die Leute, die so auf dem elektrischen Stuhl saßen, was man von ihnen hört, viele haben Jesus angenommen, sind gläubig geworden. Die haben berichtet, wir bekommen unsere gerechte Strafe, aber ich habe Frieden mit Gott bekommen. Viele. Verstehst du? Und was ist das? Weißt du, der Schächer fand Gnade, fand Frieden vor Gott. Und er war für die Sache erwählt. Wir haben eine Wolke von Zeugen, die ihre Rolle gespielt haben und immer noch spielen. Und dann heißt es, weil wir so eine Wolke von Zeugen haben, lass uns ablegen, was uns beschwert, was uns belastet, was uns Mühe macht und was uns noch quält und so weiter. Wir haben gesehen, die haben es geschafft, wie auch immer. Ich musste als junger Pastor in Heilbronn, jung war ich nicht mehr, da war ich schon einige Jahre älter als in Stuttgart, aber als junger Pastor musste ich einen Selbstmord aus der Gemeinde beerdigen. Ein Junge aus gläubigen Elternhaus, Mutter war tiefgläubig, hat sogar in der Gemeinde mitgearbeitet und der Junge nimmt sich das Leben. Und ich wusste, und aus einer Pastorenfamilie, also der Hintergrund von dieser Familie waren Pastoren und große Reichsgottesarbeiter und der Junge nimmt sich das Leben. Und der war noch vor kurzem in der Jugendstunde noch und war schwer zu beerdigen. Und ich habe gebetet und während ich so bete, sehe ich ein Bild. Hab gesagt, er ist heimgegangen oder er hat sich das Leben genommen, weil er einem Christen enttäuscht war. Besonders am Vater. Der Vater hat gesagt, Junge, ich will mit dir nichts zu tun haben. Weißt du, wir wissen manchmal gar nicht, warum ein Mensch sich das Leben nimmt. Weil er von diesen scheinheiligen Leuten enttäuscht war. Und Gott hat mir gezeigt, der Junge ist im Himmel. Und ich habe die Predigt gehalten, die Leute haben gedacht, was wird er jetzt noch erzählen am Grab? Ich habe den Eindruck, ich habe gebetet, ich habe Frieden von Gott und ich kann euch sagen, er ist bei Gott. Gott richtet die Lebendigen und die Toten. Nicht wir sind die Richter, wir haben nicht das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Er hat das erste Wort und er auch das letzte Wort. Und Tod ist nicht das letzte, das ist nur das vorletzte. Und dann kam die Mutter zu mir und sagte, Johannes, ich habe Frieden mit Gott. Ich weiß, dass ich meinen Jungen im Himmel wiedersehen werde. Nicht in der Hölle. Wie manche Leute sagen, Selbstmörder, es gehen in die Hölle. Ich will jetzt nicht den Selbstmord verherrlichen oder seligpreisen. Jesus ist auch für Selbstmörder gestorben. Glaubt mir das? Er hängt am Kreuz und er sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er schied aus, dass sogar der Schächer, nicht der Schächer, der wachhabende Soldat sagte, das muss wirklich Gottes Sohn gewesen sein. Er starb willentlich und bewusst. Auch damit der erlöst werden kann. Nur in aller Liebe. Und meine Lieben, ist noch ein Geheimnis in der Bibel, habe nicht Zeit darüber zu predigen, werde ich auch nicht darüber predigen. Jesus stieg an die untersten Orte der Unterwelt. Da, wo die Seligen und Unseligen beieinander sind. Und hat das Gefängnis geführt genommen. Und hat den Geistern gepredigt. Hat nicht nur den Leuten in Palästina gepredigt, sondern er sagt, ich habe noch andere Schafe im anderen Stall, da muss ich noch hingehen, da könnt ihr nicht hingehen jetzt im Augenblick, aber ich kann es noch hingehen. Und ich werde, und ist dort hinabgegangen und hat den Geistern gepredigt, den Leuten, die vor der Sintflut gelebt haben, bewusst, schreibt dann der Apostel Petrus und diesen Geistern gepredigt und das Gefängnis gefangen genommen. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Du weißt gar nicht, was der letzte, bevor einer aus dem 16. Stockwerk springt, bevor er den Boden erreicht, was er noch alles betet. Du, da geht die Ewigkeit in lange Filme, endlos Filme vorbei. Da spielt sich alles ab. Da geht alles so schnell vorbei. Und dann sagt, oh Gott, Herr, rette mich. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir sind in Gottes Hand. Von Anfang bis zum Schluss. Und weißt du, was dieser Selbstmord von dem Jungen bewirkt hat, dass der Vater in der Gemeinde kam, sagte, Pastor, ich kann nicht mehr viel sagen, aber ich können wir zusammen beten. Wir haben uns niedergekniet und gebetet. Der Vater, ein Geschäftsmann in Heilbronn, wir haben zusammen gebetet, weil er sagt, ich bin schuld an dem Tod meines Sohnes. Ich bin schuld, weil ich ihn abgelehnt habe. Der wollte was vom Vater und der Vater hat immer wieder sich distanziert und ihn nicht angenommen. Die waren ja geschieden, Mutter und Vater und so weiter. Ich muss mich demütigen, ich muss Buße tun. Der hat geweint wie ein kleines Kind. Ich sehe heute noch die Tränen. Verstehst du? Dass manche sogar durch seinen Tod jemand noch zu Jesus führen und zu Jesus zurückbringen und Schuldgefühle geben, dass er aufwacht. Denn man kann sich nur bekehren, wenn man seine Schuld erkennt und Buße tut. Ich habe versagt. Ich war kein Vater. Ich habe nur Geld den Leuten, meinen Kindern gegeben. Aber das, was sie wirklich brauchten, Liebe, habe ich nicht gegeben. So, nur in aller Liebe. Jesus hat dich auserwählt, sein Jünger zu sein, sein Kind zu sein, seinen Weg zu gehen und dass du auf dem Weg Gottes bleibst. Er hat dir den Heiligen Geist gegeben, damit du die Erwählung festmachen kannst. Ich bitte für sie, sagt Jesus, Johannes 17, nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und er betet, Vater, hilf, dass dein Wohlgefallen auf diesen Menschen lebt. Unsere Errettung ist etwas Übernatürliches und unser Ewigkeit ist etwas Übernatürliches und unsere Seligkeit ist etwas Übernatürliches. Wir sind für Gott auserwählt, für Gott, von Gott, für dieses große Theater. Verstehst du? Für das große Theater in aller Liebe. Jesus erwählt sich selbst, seine Leute folgen müssen sie natürlich ihm selbst. Aber er erwählt. Er sagt, du bist und du bist. Alle sind erwählt. Eigentlich die ganze Welt ist erwählt. Und jetzt kommt es nur noch auf diese persönliche Entscheidung. Ja, Herr, ich bin einverstanden. Wir sind erwählt, Gottes Sohn gleich zu sein, Jesus gleich zu sein. Und du bist erwählt und mach deine Erwählung fest, steht in der Bibel. Du bist erwählt. Wenn du das weißt und es dir bewusst ist, dann fang an zu leben. Dann mach wie der Vater, knie dich hin, geh nach Hause, knie dich hin und sag, Herr, was mache ich falsch, was läuft falsch in meinem Leben? Korrigiere du mich. Weißt du, nicht Menschen müssen dich korrigieren. Gott muss dir, der Heilige Geist muss dir die Korrektur dir zeigen, um was es geht. Was da nicht in Ordnung ist. Und manchmal muss dann so Schocks, traumatische Erlebnisse passieren. Oh, mein Gott, was war denn das? So Schuss vom Bug. Und dann wachen wir auf. Dann fangen wir an, dementsprechend zu leben. Und weißt du, das ist dann die Frucht, die Werke. Gott erwählt dich, aber du musst dann Zeichen setzen und Schritte tun, Entscheidungen treffen, dementsprechend handeln. Welch Glück ist erlöst durch sein Herr, durch dein Wort. Lass uns aufstehen, lass uns Gott loben und preisen. Vater, ich preise dich und ich bete dich an, dass du jeden erwählt hast. Und mir liegt es so am Herzen, dass die meine Geschwister und Freunde und alle, die diese Botschaft hören, ihre Erwählung festmachen, ganz fest. Dass sie nicht auf Menschen schauen, dass sie sich von Menschen nicht verhindern lassen, dass sie nicht auf das Negative und Böse schauen und sagen, das ist vom Teufel, nicht alles ist vom Teufel. Mein Herr, ich danke dir, dass du manches im Leben zulässt, damit wir aufwachen, damit wir nicht mehr weiter trödeln und weiter zögern, sondern dass wir aufstehen und eilen, denn unsere Erlösung steht vor der Tür. Halleluja, Jesus, ich danke dir, dass du uns bereit machst heute durch die Gnade Gottes. Halleluja. Amen.